Schön, dass ihr da seid, dass ihr euch auf den Weg gemacht habt, durch die Baustelle hindurch, um Gott zu suchen und ihm zuzuhören. Zerbrochen ist das Thema über diesem Jugo. Und wir haben das deswegen gewählt, weil in unserem Leben immer mal Sachen so kaputt gehen. Mal mit Absicht, mal ohne Absicht. Und ich habe überlegt, an was denke ich, wenn ich an kaputte Sachen in der Karwoche, in der Osterzeit denke. Und da musste ich daran denken. Das ist so Deko, die bei uns zu Hause stand. Die wurde dann immer aufgestellt, so für die ganze Osterzeit. Karwoche stand das auch schon da. So ähnliche Osterhasen. Und da standen viele bei uns rum im Wohnzimmer. Jetzt war aber das Ding, die stehen da und mein Bruder und ich, wir waren nachmittags oft alleine zu Hause. Und es hat oft so geregnet wie jetzt gerade. Und da wir regelmäßig Fußball und Handball gespielt haben, haben wir das natürlich ins Wohnzimmer verlegt. Wenn Jungs zu Hause spielen, die haben eine unglaubliche Energie. Und die Energie muss raus. Und da kommen wir jetzt zu den Osterhasen. Unser Wohnzimmer war tatsächlich nicht für Fußball- und Handballspiele geeignet. Naja, das Ende vom Lied. Wir haben vor 20 Jahren schon keinen Ohrhasen gehabt. Eine Menge. Die wurden doch dann immer mal wieder hingestellt und meine Eltern haben uns einfach nicht geglaubt, dass wir beim aus dem Fenster gucken aus Versehen rangekommen sind und dass da halt so 3-4 Hasen jetzt kaputt sind. Aber so ist das Leben, da gehen Sachen kaputt, zerbrechen. Und nicht jedes Hasenohr kann man reparieren. Und in deinem Leben und in meinem Leben gehen auch Sachen kaputt, die werden nicht immer sofort wieder heil und ganz. Deswegen ist Karfreitag. Es gehen Dinge kaputt und die Bibel ist das so realistisch, dass Sachen kaputt gehen, dass sie zerbrochen werden, das was kaputt geht. Und ich habe euch aus der Passionsgeschichte 3 Dinge mitgebracht, wo was kaputt geht. Ein zerrissenes Kleidungsstück, ein zerbrochener Mensch und dann noch eine zerbrochene Flasche. Kommt alles da vor. Und ich will mit dem ersten anfangen. Da gehen wir mal in ein anderes Evangelium rein. Da sind wir mitten in der letzten Zeit von Jesus. Er steht vorm Hohen Rat und soll verurteilt werden. Zum Schluss traten 2 Zeugen auf. Sie sagten, dieser Mann hat behauptet, ich kann den Tempel Gottes niederreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen. Da stand der Hohepriester auf und fragte Jesus, hast du nichts zu sagen zu dem, was diese Leute gegen dich vorbringen? Aber Jesus schwieg. Daraufhin sagte der Hohepriester, ich nehme dich unter Eid, so gewiss der Herr lebt, sag uns, bist du der Christus, der Sohn Gottes? Jesus antwortete, du sagst es. Aber ich sage euch, von jetzt an werdet ihr sehen, wie der Menschensohn an der rechten Seite Gottes sitzt, der Macht über alles hat und wie er auf den Wolken des Himmels erscheint. Da zerriss der Hohepriester sein Gewand und sagte, er hat Gott gelästert, wozu brauchen wir noch Zeugen? Ihr habt die Gotteslästerung doch selbst gehört. Was ist euer Urteil? Sie antworteten, er ist schuldig und er muss sterben. Jesus wird verurteilt und ich will auf ein Detail an dieser Geschichte mit euch schauen, die klein ist und doch eine große Bedeutung hat. Es gibt einen hohen Priester, der da steht und der möglicherweise so ein Gewand anhatte. Ungefähr so, das ist der Oberste, sowas wie bei uns ein Bischof ist. Und der trägt kostbare Kleider. Und die machst du nicht einfach kaputt. Und der fragt Jesus, wer bist du eigentlich? Darum dreht sich die Frage. Und Das Coole ist, dass diese Frage eine Zuspitzung ist, weil das immer die Frage ist, Jesus, wer bist du eigentlich? Und Jesus sagt, ich bin Gottes Sohn. Und es gibt zwei Möglichkeiten, was du damit anfängst, wenn Jesus recht hat. Das eine ist, du sagst, jo, das ist es. Und dann kniest du dich hin und betest Jesus an. Oder du sagst, er muss sterben. Das ist ein Lügner. Und der hohe Priester steht vor ihm in seinem herrlichen Ornat, Kleidern, die er da anhat, und er macht etwas, was er nicht darf. Im dritten Buch Mose heißt es, dass der hohe Priester, der kommt, der kriegt da Öl drüber und so coole heilige Klamotten an, und die darfst du nicht, niemals kaputt machen. Und er tut es. Er zerreißt dieses Gewand. Das ist so, wie wenn du merkst, sitzt in Mathe drin, hast irgendwelche Aufgaben gekriegt von deinen Lehrern, du checkst es nicht, fängst an zu schreiben oder in Deutsch irgendeine Aufgabe, hast angefangen, dein Konzept zu schreiben, musst das Papier zusammenknüllen und schmeißt es weg und sagst, es wird nichts. Ich hoffe, das passierte neben Abi, wäre ein schlechter Moment. Letztlich macht auch der hohe Priester etwas, was für jeden Menschen relevant ist, er stellt die Frage nach Gott. Und das treibt immer Menschen um, auch in unserem Jahrhundert, wo du vielleicht den Eindruck hast, wie viele Leute trifft es noch. Heute Abend können wir sagen, es interessiert scheinbar viele. Aber im 21. Jahrhundert sagen wir sind fortschrittlich, wir sind weiter. Wenn ich was wissen will und ich weiß es noch nicht, dann kann ich googeln. Aber in unterschiedlichen Zeiten war das anders. Da hat man bei der Frage zu Gott gesagt, okay, wenn ich über Gott was wissen will, wenn ich zu Gott kommen will, dann brauche ich jemanden, der sich auskennt. Da brauche ich einen Priester. Das war bei den Juden so, das war bei anderen Religionen immer so. Weil Priester haben Kernkompetenzen. Das Wort gibt es auch heute noch. Und das heißt, der weiß was über Gott, der kann eine Verbindung zu Gott herstellen und der kann für einen beten, um diese Verbindung herzustellen. Und wir sagen aber im 21. Jahrhundert, wir brauchen sowas nicht mehr. Wir können das selber. Das hat was Gutes, zu sagen, ich brauche niemanden anderen, der für mich glaubt, der was über Gott weiß. Aber das hat auch eine Schwäche. Wenn wir denken, na, wir kommen schon selber irgendwie zu Gott. Und du anfängst dir selber, um jetzt mal ein Bild zu verwenden, so eine Art Mantel dir anlegst und sagst, ich komme schon mit Gott klar, irgendwie. Aber jedes Kleid, was du dir selber anziehst in der Verbindung zu Gott, das bleibt immer schmutzig, da bleibt immer ein Dreckfleck drauf. Das ist so, wie wenn dir die Mutti eine neue Hose anzieht, du gehst raus in den Garten, da ist immer ein Grasfleck drauf danach. So ist es, wenn du mit Gott in Verbindung treten willst und sagst, wir kommen schon irgendwie klar, du ziehst immer was an, das ist immer dreckig. Und es wird immer wieder dreckig und du versuchst das nächste Kleid. Wenn du das Kleid selber anziehst, es bleibt schmutzig. Und deswegen macht es so wie der Priester an dieser Stelle, zerreiße dein selber angezogenes Kleid. Das bringt nichts. Du brauchst was anderes. Und da kommen wir zu dem zweiten, was das ist. Da kommen wir gleich dazu. Du brauchst jemanden, der für dich zerbrochen ist. Nachdem Jesus den Essig genommen hatte, sagte er, es ist vollbracht. Er ließ den Kopf sinken und starb. Es war der Tag vor dem Sabbat, der außerdem ein hoher Festtag war. Wir haben das vor uns schon gehört. Und dann kommen die Leute, ich lese ab Vers 33 weiter. Als sie zu Jesus kamen, merkten sie, dass er schon tot war. Darum brachen sie ihm nicht die Beine. Aber einer der Soldaten stach ihm mit seiner Lanze in die Seite, da flossen Blut und Wasser heraus. Jesus hängt dort am Kreuz. Die Leute hatten die Wahl, beten wir ihn an oder bringen wir ihn um. Sie haben sich entschieden. Gottes Sohn wird getötet. Und mir sind an dieser Geschichte zwei Dinge wichtig. Das eine ist sowas, wo man, glaube ich, einfach drüber hinwegliest. Der Frank das vor uns gesagt hat, weil du das vielleicht schon tausendmal gehört oder gelesen hast, Jesus stirbt. Und dann kommen die Soldaten, da hängen ja noch andere Leute mit neben ihm, und die gehen von Kreuz zu Kreuz und brechen den Leuten die Beine. Weil es praktisch ist Feiertag, da sollen keine Toten draußen hängen, das geht nicht, da machen wir uns unrein. Und dann kommen sie zu Jesus. Und bei Jesus machen sie das nicht. Hast du dich gefragt, warum? Das ist so ein versteckter Hinweis in der Passionsgeschichte, ey, Gott ist da. Auch an diesem tiefsten Tiefpunkt. In der Schrift ist irgendwann mal vorhergesagt, dem Lamm darf kein Fehler sein, dem darf nichts zerbrochen werden. Und Jesus ist ja das Lamm Gottes, das ist makellos. Und auch jetzt hat Gott seine Hand im Spiel, die dürfen Jesus umbringen. Gott setzt eine Grenze, wo er sagt, aber bis dahin und nicht weiter, Jesus werden keine Knochen zerbrochen, mein Wort hat es gesagt. Weißt du, und wenn du in Situationen drin bist in deinem Leben, wo du sagst, es ist alles Mist, es ist schwierig, wo ist hier Gott? Der ist immer noch drin. Selbst bei Jesus am Kreuz, Gott lässt nicht zu, dass ihm ein Knochen gebrochen wird. Kannst du sagen, das ist viel krasser, dass er gestorben ist. Ja, das musste aber für uns so sein. Aber dieses makellose Opfer, dem durfte kein Knochen zerbrochen werden. Auch jetzt in diesem Moment nicht, weil Gott seine Hand im Spiel hat, weil Gott sagt, es ist alles vollbracht. Wenn du dort ans Kreuz schaust, es ist für dich alles getan. Der Weg ist frei. Wir können aufhören mit aller Religiosität, zu versuchen, zu Gott zu kommen, unsere eigenen Kleider anzuziehen, die eh wieder schmutzig wären. Wir dürfen uns das Kleid von Jesus jetzt anziehen lassen. Und weil Jesus gestorben ist, ist Segen drin in diesem Tod am Kreuz. Du bist ein Dreckspatz. Du bist dreckig und du wirst es dein Leben lang bleiben. Ein anderes Wort dafür ist Sünder sein. Deswegen hängt da Jesus am Kreuz für dich. Aber er ist dort, weil er dich liebt und dich sucht. Und wenn du ihm glaubst, bist du angenommen. Und er zieht dir ein neues Gewand an, einen neuen Mantel, der nie wieder schmutzig wird. Und dann gibt es aber Leute, jetzt hängt es, muss nochmal einmal zurück. Genau, gibt es Leute, die können das nicht glauben. Denen fällt es schwer, vielleicht bist du einer von denen, ich nenne die mal die Selbstfertigmacher, selber Fertigmacher. Das sind Leute, die, wenn du die einmal kritisierst, dann sind die sofort am Boden zerstört und fangen sich an, darüber selber sich fertig zu machen, so sprichwörtlich einen Hammer auf den Kopf zu hauen. So jedes Mal, wenn du einen Fehler machst, irgendwas wieder nicht gelingt, dann machst du dich fertig. Vielleicht vor 5 Jahren hast du irgendwelchen Mist gebaut und immer wenn du dich daran erinnerst, oh ja, das habe ich gemacht, oh Mann, und fühlst dich schlecht. Weißt du, Jesus sagt dir, das ist nicht nötig, dich selber mehr zu schlagen. Ich bin ans Kreuz geschlagen worden, sagt Jesus. Ich habe mich für dich schlagen lassen. Willst du sagen, dass das nicht gut genug war, wenn du dich wieder selber schlägst? Jesus sagt, ich wurde gegeißelt und ich habe deine Sünden bezahlt. Warum versuchst du noch immer, sie selber zu bezahlen? Jesus sagt, es ist vollbracht. Und dann gibt es Leute, die haben ein bisschen ein anderes Ego. Die klatschen sich selber Beifall, die Selbstbeklatscher. Ich bin cool, ich war auf den besten Schulen, ich habe immer eine Eins. Ich habe es in meinem Beruf an die Spitze geschafft. Ich bin auf dem Weg nach oben, ich kann es. Ich verdiene gutes Geld, ich mache dies, ich mache das. Weißt du, das wird dich in den Ruin treiben, wenn du nur so denkst. Du wirst auch nicht immer nur gut abschneiden. Und wenn du dann hingehst und sagst, ja, Jesus ist schon gut irgendwie, aber ich krieg's eigentlich selber hin. Und dann, um dich besser und gut zu fühlen, machst du dies, machst du jenes, versuchst mit guten Noten, versuchst irgendwoher Leistung zu erbringen und sagst, da brauche ich Jesus nicht. Du wirst an den Stellen irgendwann, wenn es eben nicht mehr reicht, wenn es mal nicht gelingt oder wenn du fertig bist mit deiner Kraft, an den Punkt kommen, wo du sagst, oh Mann, und jetzt? Jetzt kann ich irgendwie nicht mehr selber für mich klatschen. Jesus sagt dir, das Evangelium sagt dir, du bist ein Sünder, auch wenn du es immer scheinbar auf die Reihe kriegst. Aber du bist aus Gnade gerettet. Du brauchst auch dir nicht mehr Beifall zu klatschen. Auch dafür ist Jesus gestorben und hat gesagt, ich habe es vollbracht. Und genau das Geschehen am Kreuz soll unser Herz zerbrechen. Zu sagen, oh, ich höre auf, vor Jesus, vor Gott, selber gut auszusehen. Das muss ich nicht mehr. Du kannst ganz ehrlich sein, weil Jesus sagt, es ist vorbei. Es ist alles getan. Und es soll dein Herz zerbrechen. Ich habe jetzt als letztes ein Beispiel, wie ein Leben aussieht, wo dieses Herz für Jesus zerbrochen ist. Zerbrochen für ihn, zerbrochen für Jesus. Ihr müsst mal hier weiterklicken. Ja. Jesus war in Bethanien, er war zu Gast bei Simon, dem Aussätzigen. Als er sich zum Essen niedergelassen hatte, kam eine Frau herein. Sie hatte ein Fläschchen mit Salböl dabei, es war reines, kostbares Nardenöl. Sie brach das Fläschchen auf, träufelte es Jesus, das Salböl auf den Kopf. Einige ärgerten sich darüber und sagten zueinander, wozu verschwendet ihr das Salböl? Das Salböl war über 300 Silberstücke wert. Man hätte es verkaufen und das Geld den Armen geben können. Sie überschütteten die Frau mit Vorwürfen. Das ist ein kurzer Rückblick. Am Anfang dieser Woche stand eine Frau, Jesus war zu Gast, die kommt rein und die hat eine kostbare Glasflasche mit und macht die kaputt. Und Öl fließt da raus. Eine ganze Familie hätte ein Jahr lang davon essen können. Und sie verschwendet es für Jesus, weil ihr Herz, weil sie Jesus liebt, weil ihr Herz zerbrochen ist für ihn. Sie sieht in ihm schon den Retter. Sie hat schon verstanden, bei dem muss ich nichts bringen, bei dem muss ich mich auch nicht schlecht fühlen. Und für jeden von uns sind ja unterschiedliche Sachen kostbar. Das habe ich diese Woche gemerkt. Wir hatten mit unseren Konfirmanden so eine Einführung ins Abendmahl. Und da hatte ich so die ganz heiligen Abendmahlsgeräte mit. Kelche aus purem Silber mit Gold überzogen und so weiter. Richtig schwer. Ich saß da, interessant. Haben die weitergegeben, damit sie beim ersten Abendmahl nie unsicher sind, haben das in der Hand. Ich habe versucht klarzumachen, ey, das ist kostbar, was da Jesus uns geschenkt hat. Deswegen kaufen wir teure Sachen, Gold und Silber. Und du siehst ja manchmal in den Augen so, ja, kann er sagen, hätte er auch lassen können. Und ich sehe noch meinen Konfi vor mir, wie er diesen Kelch in der Hand hat und ich ihm sage, weißt du was, manchmal schenkt Gott so Eingaben. Du hast gerade was in der Hand, das ist so viel wert wie 4 PlayStation. Der wollte am liebsten den Kelch weggeben. Wow, krass, so viel ist das wert. Manchmal müssen wir nur die Sprache von uns sprechen, wo wir sagen, wie kostbar ist was. Und plötzlich hat er einen anderen Blick zu diesem Kelch gehabt. Mein Gedanke war nicht, dass er einen Kelch nur cool findet, sondern was das vergossene Blut von Jesus, wie kostbar das ist. Und Leute, unser Leben ist kostbar. Das ist so ein Satz, den kann ich ganz klar leicht dahin sagen. Aber weißt du, vielleicht hast du eine Oma, die magst du und die ist da und ist schön mit der. Und dann kann es passieren, Omas, die sind älter, die sterben irgendwann und dann stehst du an dem Grab und weinst und merkst, Mann, ey, ihr Leben, das war mir wirklich kostbar und die hat so viel in mich reingelegt. Und du weinst vielleicht darüber, weil ihr Leben dir kostbar war und sie nicht mehr da ist. Und weißt du, das ist genau das, was Jesus denkt. Dein Leben ist kostbar. Deins, der du hier sitzt. Und deswegen bin ich am Kreuz für dich gestorben. Und jedes Leben ist ihm kostbar. Jedes ungeborene Leben, jedes alte Leben, jedes behinderte Leben, jedes kaputte Leben, jedes Leben in der Ukraine oder jedes Leben in Russland ist Jesus kostbar. Und dafür ist er ans Kreuz gegangen. Und meine Einladung ist, dass du dich von diesem Satz, es ist für dich vollbracht, zerbrechen lässt. So wie diese Frau, die ihr Öl vergießt, ihre Ölration. Mach dir noch mal eins weiter. Noch eins bitte. Das so eine zerbrochene Parfümflasche ist, die ganz kostbar ist. Und ein zerbrochenes Leben für Jesus, damit will ich enden, sieht folgendermaßen aus. Dafür brauche ich das letzte, einen Vorschlag für dich. Unser Herz muss nicht nur heute Abend, sondern immer wieder zerbrechen, dass du neue Ölrationen hast. Und drei Dinge dazu. Das eine ist, Nimm dir 10 Minuten Jesus Zeit jeden Tag, vor ihm, mit ihm. Wir brauchen seine Gegenwart. Wir brauchen so ein Leben mit ihm, dass er uns das jeden Tag neu sagen kann: Oh Mann, du bist geliebt. Du kannst mit deinem Dreck zu mir kommen. Ich habe dir vergeben, es ist vollbracht. Das reicht nicht nur, dass du das an Karfreitag hörst. Und sei darin treu. Das zweite ist, Jesus Gemeindezeit ist so wichtig. Geh jede Woche dahin. Und auch wenn der Pfarrer, du denkst, oh, was sagt denn der schon wieder? Ich verstehe es nicht. Und du bist müde darüber und denkst, oh, heute gibt es Pommes, heute Mittag. Jesus will zu dir reden. Jede Woche, und er wartet auf dich. Er will dir sagen, es ist vollbracht. Nimm dir jede Woche die Zeit, auf sein Wort zu hören, das heilige Abendmahl zu feiern. Ist gut, wir tun es auch heute, dann gleich. Du brauchst eine Jesus-Ration jede Woche. Und das dritte und letzte, du brauchst so meine Freunde-Jesus-Zeit. Das sind so Leute, mit denen du gut klarkommst, Jugendgruppe, vielleicht ist ein Hauskreis bei dir, wo du so dein Herz teilst mit Leuten, die für dich beten, in Hochs und Tiefs und allem drin. Auch das brauchen wir. Das sind so Sachen, dass auch dein Ölvorrat wieder aufgefüllt wird, dass du es vergießen kannst. Und gleichzeitig ist deine Zeit natürlich kostbar. Aber die Mathematiker unter euch werden schon sagen, ja, wenn ich das zusammenrechne, jetzt muss ich vorsichtig sein, der Fuchs ist hier. Aber 7 mal 24 Stunden sind 168 Stunden pro Woche. Er hat genickt. Und wir reden vielleicht ungefähr von 3,5 Stunden, die ich von deiner Woche da fordere. Einfach, dass du Jesus Zeit hast. Begegnung mit ihm aus dem Grund, dass er dir sagen kann, ich habe dich lieb, es ist vollbracht für dich, weil du das brauchst. Du brauchst diese Zeit mit Jesus. Und ich lade dich ein, komm ans Kreuz immer wieder. Jesus ist für dich zerbrochen. Lass dein Herz für Jesus zerbrechen und lebe mit ihm. Das ist die beste Entscheidung deines Lebens, was du führen kannst, was du tun kannst. Wir brauchen ihn. Es ist vollbracht. Amen.